Ja, und auch schönen guten Morgen auch von mir. Denke, wir können auch ein bisschen lüften, wenn es jemand sieht. Einfach Bescheid sagen, ne? Lest erstmal ein paar Verse aus dem Brief an die Hebräer aus Kapitel 11. Aus Hebräer 9 haben wir gerade schon was gehört. Das lesen wir aus Kapitel 11. Zunächst mal zwei Verse. Hebräer 11. Wir lesen noch ein paar Verse mehr, deshalb lese ich eine flüssigere Übersetzung. Vers 18. Gott hat zu Abraham gesagt: Durch Isaak werde ich dir die Nachkommenschaft geben, die ich dir versprochen habe. Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. So, der eine Vers und dann noch ein wenig weiter unten. Etwas von Mose. Vers 27. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Also erstmal diese beiden. In diesem ganzen Brief eigentlich, in dem Brief an die Hebräer, geht es um Glauben. Um unseren Glauben, wie er aufrechterhalten wird durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und in Kapitel 11 auch ganz besonders geht es um Glauben. Und zwar jetzt im ganzen Brief und auch in Kapitel 11 besonders weniger jetzt um die Glaubensinhalte, also das, was wir glauben. Glauben an den dreieinen Gott und so weiter, das ist ja auch wichtig. Aber das ist jetzt nicht das Thema hier, sondern hier geht es mehr um den Glauben ganz praktisch. Ja, was ist Glaube ganz praktisch im Alltag, sage ich. Und dieses 11. Kapitel des Hebräerbriefes zeigt uns ganz viele Männer und Frauen aus dem Alten Testament und sagt, seht mal, das sind so Bilder, die uns zeigen, was Glaube ist, wie Glaube funktioniert, wie er wirkt, was ihn ausmacht. Dieser Brief an die Hebräer, wie der Name sagt, war ja geschrieben an solche, die aus den Hebräern, also aus den Juden kamen. Die waren mit dem Alten Testament natürlich vertraut. Und insofern ging es ihnen so ein bisschen ähnlich wie vielen von uns, die vielleicht in gläubigen Häusern aufgewachsen sind, groß geworden sind, die schon von Kind auf diese alten Geschichten gehört haben, diese wunderbaren Geschichten, ja, aus dem Alten Testament. Und irgendwann kommt mal der Punkt, wo man sich überlegen muss, ja, was bedeuten die eigentlich? Die haben doch irgendwie einen Hintergrund. Ja? Die haben doch irgendwie einen Sinn. Die sollen doch etwas vermitteln. Und das macht auch der Schreiber des Hebräerbriefes hier. Er sagt den Empfängern: Ich sehe das so, da spricht alles vom Glauben. Das sind Glaubenszeugnisse, was wir da im Alten Testament finden. Ja? So, jetzt schauen wir uns ganz kurz das 11. Kapitel noch ein bisschen im Überblick an. Und dann will ich auf den Hauptteil noch etwas eingehen. Wenn man das Kapitel ganz durchliest, das können wir jetzt nicht machen, aber wer es eine Bibel hat, kann gern da hineinschauen und das ein bisschen nachvollziehen. Kann man sich auch ganz gut merken. Der merkt schnell, das teilt sich so in drei große Teile. Eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schluss. Und die Einleitung sind die ersten sieben Verse und der Schluss die letzten beiden Verse. Und dazwischen halt der große Hauptteil. Ne? Die Einleitung, das lese ich mal ganz kurz. Kapitel 11, Vers 1. der allererste Teil. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also da sagt jetzt der Schreiber erstmal, was ist denn Glaube? Und nennt im Wesentlichen zwei Punkte. Er sagt, also erstens hat es was mit Hoffnung zu tun. Ja? Man hofft auf etwas. Also der Glaube schaut nach vorne. Ja? Und sieht eine Belohnung am Ende des Weges. Er sieht sogar über den Tod hinaus, sozusagen in die Auferstehungswelt, und sieht dort Gott. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Glaube ist auch eine Überzeugung von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja? Das heißt, der Glaube sieht, in Anführungszeichen, etwas, was man gar nicht sehen kann, was unsichtbar ist. Also der Glaube schaut auch nach oben und sieht dort Gott. Also der Glaube nimmt das, was zukünftig ist, sozusagen als Vorfreude vorweg. Und der Glaube nimmt das, was unsichtbar ist, auch schon als real und rechnet damit. Ja? Als ob es sichtbar wäre, als ob man es sehen könnte. Und die beiden großen Beispiele, von denen habe ich ja was gelesen, sind Abraham und Mose. Abraham, der hat immer gehofft, gehofft, gehofft. Das werden wir gleich noch genau betrachten. Der hat vieles nicht bekommen, wo er gedacht hat, er kriegt es. Aber seine Hoffnung ging über den Tod hinaus am Ende. Und er hat auf eine himmlische Belohnung gesehen. Wir lesen das gleich noch. Und den Mose, den haben wir auch schon kurz einen Vers gelesen. Der Mose, der war entschlossen, als sähe er den Unsichtbaren. Ja, er hat quasi auf Gott geschaut im Hier und Jetzt und Gott damit hineingenommen ins Hier und Jetzt und hat mit ihm gehandelt und gelebt. Ja, das sind diese beiden großen Aspekte. Jetzt noch kurz, um der Vollständigkeit halber das abzurunden. Wenn man dann weiter sieht, die nächsten Verse 3 bis 7, dann werden noch ein paar Auswirkungen des Glaubens aufgezählt, die fundamental sind. Er fängt erst mit der Schöpfung an und er sagt, der Glaube hilft uns zu verstehen, dass die Welt durch Gott geschaffen ist. Ich lese jetzt immer nur ganz kurz mal, was da steht. Vers 3. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Das ist das Erste. Und dann kommt er weiter so, der bleibt hauptsächlich in den ersten 5 Büchern Mose, und dann geht er weiter und dann kommt er zu Kain und Abel. Und bei Abel sagt er, Vers 4, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Also der Abel hat was verstanden vom Opfergedanken. Er hat ein Lamm gebracht, ein Tier, ein junges Tier. Das sind so ganz grundsätzliche Dinge, Schöpfung, Erlösung, die der Glaube erfasst. Ja? Dann weiter bei Henoch heißt es, Vers 5, wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass er sterben musste? Weiter heißt es, der Grund dafür war Henochs Glaube, denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Das ist der springende Punkt. Gott gefallen. Der Glaube führt zu einem Leben, das Gott gefällt. Und der letzte Punkt, den sehen wir bei Noah, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Also, und heißt es sogar noch weiter, wenn man weiterliest, Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Noah hat sozusagen Gottes Wort ernst genommen, hat darauf vertraut und den Anweisungen gefolgt. Auch das ist eine Auswirkung des Glaubens. Ja? Das sind also diese 4 ganz grundsätzlichen Dinge. Und dann kommen wir, wie gesagt, zu dem Hauptteil, den wir gleich noch genauer anschauen werden, zu Abraham, mit dem Anhang Isaak, Jakob und Josef. Aber hauptsächlich geht es um Abraham erstens. Und zweitens geht es dann um Mose und um seine Eltern und Josua und Rahab. Aber hauptsächlich geht es um Mose. Und dann kommt der Schluss. Und noch ein paar Beispiele für B und A, das sehen wir gleich noch. Also das ist der Hauptteil. Den wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Ab Vers 8. Und ich lese noch mal ein paar Verse. Wir kennen ja die Geschichte von Abraham, sicher. Trotzdem ist es gut, sich das noch mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Vers 8. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Also der Abraham hat ja Gottes Wort gehört und der hat zu ihm gesagt, zieh aus, ich werde dir sagen, wohin. Er wusste ja gar nicht so genau, wohin. Aber er ist einfach ausgezogen auf Gottes Wort hin. Gott würde ihm schon zeigen, wo das verheißene Land ist. Ja? Ist er also da losgelaufen. Und Gott hat ihm gesagt, er würde ihm das Land geben. Irgendwann kommt er tatsächlich da an, in dem Land, dann weiß er endlich, wo es ist. Und dann heißt es weiter, Vers 9, im Vertrauen auf Gott ließ Abraham sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Also man muss sich jetzt vorstellen, der Abraham kommt jetzt endlich da an in dem Land. Jetzt weiß er, welches Land Gott gemeint hat, was Gott ihm versprochen hat. Und er hat wahrscheinlich erstmal gedacht, der Abraham, na ja gut, dann werde ich das Land besitzen. Und jetzt kommt er dahin und stellt fest, nö, vom Besitzen ist noch keine Rede. Er lebt erstmal als ein Fremder, ein Gast, der mehr oder weniger geduldet ist in diesem fremden Land. Er besitzt es nicht. Und ich glaube, so langsam dämmert dem Abraham, naja gut, ich glaube, Gott hat das nicht so gemeint, dass ich das persönlich besitzen soll, sondern ich werde es in meine Nachkommen besitzen. Gott hat ja auch von den Nachkommen gesprochen. Ja? Aber mit der Zeit wird ihm Abraham auch aufgegangen sein, dass ganz das, als er seinen Enkel gesehen hat irgendwann, das so schnell geht es dann doch auch noch nicht. Auch der wird es noch nicht besitzen. Also offensichtlich erst viel spätere Generationen. Und dem Abraham ist irgendwann klar geworden, das Eigentliche, worum es Gott geht, ist nicht das Land da, das Land Kanaan. Sondern eigentlich hat Gott für mich was Besseres vorgesehen. Und so schaut Abraham schlussendlich über diese ganze Welt hinaus und ihm wird klar, die eigentliche Heimat ist im Himmel. Und eigentlich hat letztlich Gott das gemeint. Ja? Das andere da auf der Erde ist nur so ein Bild davon. Die eigentliche Erfüllung kann doch nicht hier auf der Erde sein, wo ich ein paar Jahre lebe und dann ist es alles wieder vorbei. Das hat Abraham irgendwie im Glauben erfasst. Das ist schon was Gewaltiges. Ja? Jetzt kommt noch dazu, das überspringen wir jetzt mal, dass die Nachkommen so schnell gar nicht kamen. Der Gott hat gesagt, okay, die Nachkommen werden es dann, in den Nachkommen wirst du es besitzen, aber dann kam ja gar kein Nachkomme. Abraham wurde alt und älter und seine Frau wurde alt und älter und sie konnten gar keine Kinder mehr bekommen und sie war sowieso unfruchtbar und dann hält er trotzdem daran fest, dass, wenn Gott das so gesagt hat, muss es ja so kommen. Ja, und irgendwann kam es dann auch so durch ein Wunder. Aber wie gesagt, auch das heißt nicht, dass er das Land schon besessen hätte, sondern er hat weitergeschaut. Wir lesen nochmal weiter, Vers 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also Abraham und Isaak und Jakob, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Also bis zum Tod nicht. Sie erblickten es nur aus der Ferne. Aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder oder als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Väter, Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem. Nach einer Heimat im Himmel. Ja? Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das hat Abraham verstanden. Und das ist diese, was ich meinte, Glaube ist Hoffnung. Abraham schaut nach vorne und er hat immer Hoffnung, dass selbst wenn er in diesem Leben das Land nie besitzen wird, und es ist ihm irgendwann klar geworden, das wird nichts mehr in diesem Leben, selbst der Enkel hat es in diesem Leben nicht gesehen, aber sein Blick geht weiter, über den Tod hinaus, ja, in den Himmel. Da ist die Hoffnung verankert. Das ist also bei uns ja auch nicht viel anders, ne? Unsere Hoffnung geht über den Tod hinaus. Und dass Abraham über den Tod hinaus mit Gott gerechnet hat, das wird ja auch klar bei dieser Szene, von der wir vorher ganz am Anfang gelesen haben. Als Gott dann zu ihm sagt, er soll seinen endlich erschienenen Sohn Isaak, der versprochen war, opfern. Und da kann die Schlussfolgerung nur sein für Abraham, na gut, dann muss er ihn halt aus dem Tod wieder auferwecken. Er rechnet damit, dass Gott das kann, wenn er will. Ja? Also seine Hoffnung geht auf jeden Fall über den Tod hinaus, weil er wirklich, weil die Hoffnung wirklich auf Gott gerichtet ist. Ja? Und das ist ja eben auch ein Thema so ein bisschen von Ostern. Nicht? Die Hoffnung geht über den Tod hinaus. Es gibt eine Auferstehungswelt und da ist eigentlich unsere Hoffnung verankert. Ja, gerne. Okay. Ja. Das ist das, was man bei Abraham. Und dann ist ja der erste Teil hier, quasi das Hoffen. Und bei Isaak und Jakob haben wir gesehen, ist es genauso gewesen. Selbst Josef hat es ja noch nicht gesehen. Und dann das zweite große Thema ist, Glaube sieht, in Anführungszeichen, das Unsichtbare. Und da ist Mose jetzt das große Vorbild. Ja? Mose veranschaulicht das ganz, ganz wunderbar. Das war auch die Rede kurz erst von den älteren Moses und nachher noch von Josua, der das dann vollendet hat, das Land zu erobern. Und von Rahab, die da gerettet wurde. Aber hauptsächlich geht es um Mose. Und wir kommen jetzt schon dahin, was wir auch gleich noch lesen werden, dass sich der Schreiber des Hebräerbriefes ein bisschen kurz fassen muss, weil dem sonst der, weil sonst zu lang wird das Kapitel, sag ich mal. Und er reißt das jetzt nur an mit dem Mose. Aber wenn man sich mal überlegt, der Mose, der ist dadurch gekennzeichnet eigentlich, durch diesen Aspekt, das unsichtbare Sehen. Und der Mose, der ist ja am Hof des Pharao da groß geworden, als Ziehtochter der Tochter des Pharaos. Und dann hat er irgendwann gesagt, das ist aber nicht hier mein eigentlicher Platz. Und hat sich dazu entschieden, zum Volk Gottes zu gehören. Ist dann auch irgendwann weg. Und in der Wüste da, eines Tages, sieht er ein Feuer. Das in einem Dornbusch brennt, der aber nicht verbrennt. Und für ihn ist das dann ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Das Feuer. Und dann spricht Gott auch zu ihm. Und gibt ihm diesen Auftrag, nicht das Volk aus Ägypten zu führen. Macht er dann. Und da war er sehr entschlossen, das haben wir gelesen, dass er den Pharao da bezwungen hat und entschlossen standhaft blieb, als ob er den Unsichtbaren sehen würde. So entschlossen war Mose. Hat das Volk herausgeführt aus Ägypten, in die Wüste und dann hat er ihm dem Volk auch das Gesetz gegeben. Und dazu ist er auf den Berg gestiegen. Und wieder war es so, Mose sah sozusagen etwas von Gott. Es waren so wie Saphirblätter. Und alles im Feuer und glänzend. Es war wie da, wo sozusagen Gott stehen würde. Und Mose hat sogar später gebetet und hat zu Gott gesagt, bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist schon ein interessantes Gebet, das der Mose da gesprochen hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, hat er gesagt. Sehen, das war sein Ding. Das war sein Ding, ja? Natürlich im Glauben, sehen. Und dann hat Gott ihn ja in so eine Felsspalte gesteckt und die Hand draufgelegt und ist sozusagen vorübergegangen und im Nachhinein konnte dann Mose etwas verstehen, sozusagen Gott von hinten sehen, ein bisschen was verstehen, ein bisschen was sehen. Das war Mose. Und als er dann vom Berg runterkam, da hat ja sein Angesicht so geleuchtet, seine Decke über das Gesicht machen musste, weil er so viel gesehen hat. Ja? Und auch später dann noch unten in der Wüste ist er ja in das Heiligtum da hineingegangen regelmäßig und hat mit Gott geredet von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Also das war wirklich so ein Thema bei Mose, sehen. Das führt er jetzt gar nicht so weit aus, hier der Hebräerbrief, sondern er fokussiert auf diesen einen Punkt. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Das ist also auch ein Aspekt des Glaubens. Und das ist auch bei uns so. Und heute noch so. Der Glaube erfasst das, was unsichtbar ist. Ewige Gott. Und das macht uns entschlossen. Gibt uns Kraft. Ja. Also während der erste Aspekt die Hoffnung uns so nach vorne blicken lässt und uns auch nach vorne uns bewegen lässt, im Himmel entgegen, weiterziehen, gibt uns der Blick auf Gott nach oben sozusagen die Kraft, im Hier und Jetzt weiterzumachen und entschlossen unseren Weg zu gehen und hier auch unsere Aufgaben wahrzunehmen. Und dann hat ja, haben wir vorher schon ganz kurz angerissen, der Schreiber des Hebräerbriefes noch eine ganze Reihe von Beispielen. Und da lese ich jetzt auch mal was. Und dann sind das auch wieder Beispiele für das Zweite und für das Erste, für B und A sozusagen. Ich lese es mal. Vers 32. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jephtha, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie Sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Die zwangen Königreiche nieder, wie der Mose, ne? Den ägyptischen Pharao. Die sorgten für Recht und Gerechtigkeit, wie der Mose, der das Gesetz gab. Die erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Bei Elia war das. So, das sind alles so Beispiele für den zweiten Aspekt. Das sind Leute, die haben die Zusage erhalten. In einer bestimmten Situation. Ja? So wie bei Mose, du wirst gegen den Pharao bestehen. Keine Sorge, der wehrt sich natürlich lange, aber am Ende wird er einknicken. Und der Mose ist dabei geblieben und er hat die Zusage erhalten. Er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Königreiche bezwungen. Ganz große Sachen gemacht. Ja? Das ist das eine. Aber es gibt auch andere Beispiele, auch im Alten Testament und in der ganzen Geschichte der Gläubigen und auch heute. Es gibt auch andere Beispiele, wo das eben nicht im Vordergrund steht, dass man eine Zusage erhalten hat, sondern so wie bei Abraham eine Zusage eben nicht erhalten hat, beziehungsweise die Zusage über den Tod hinausgeht. Ja, das ist dann, wenn man dann weiterliest, in Vers 35 in der Mitte, da kommt ganz plötzlich so eine Wendung, mitten im Vers. Und dann heißt es plötzlich, andere aber. Kommen die anderen Beispiele. Andere aber, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, auch so ein bisschen wie Abraham, ne? In Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, verfolgt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. David zum Beispiel auch oder so. Weiten Strecken seines Lebens, seines frühen Lebens. Ja, das sind die anderen Beispiele von solchen, die erstmal die Zusage nicht erhalten haben und trotzdem auf Gott vertraut haben. Und weitergeschaut haben über diese Welt hinaus. Bei vielen war es so, sie haben bis zum Tod nicht diese Befreiung erlebt, die sie sich sicher gewünscht hätten. Aber ihre Hoffnung ging über den Tod hinaus. Ja. Also auch das gibt es. Und natürlich ist es bis heute so, es gibt beides. Auch in unserem Leben gibt es beides. Mal steht das eine mehr im Vordergrund, mal das andere. Oder bei dem einen steht das eine mehr im Vordergrund, bei dem anderen mehr das andere. Das ist eben ganz unterschiedlich, je nach Situation und persönlicher Lebenssituation. Oft ist es auch so, das ist jetzt nicht pauschal, sondern oft ist es halt so, dass gerade auch in jungen Jahren, dann ist man mehr so auf der Mose-Seite, sag ich mal, man will was machen und man erfährt auch, wie man mit Gott was machen kann. Man kann da richtig hier Wunder erleben. Und oft ist es so, dass im Alter dann eher der andere Aspekt so wieder mehr in den Vordergrund rückt, dass man merkt, ja gut, in diesem Leben wird dies oder jenes vielleicht doch nichts mehr. Ja? Oder wenn es manchmal auch Diagnosen sind von unheilbaren Krankheiten, man weiß, das wird so nichts mehr in diesem Leben. Dann hat man trotzdem Hoffnung. Wenn man mit den Leuten spricht, dann kriegt man auch wunderbare Zeugnisse davon, wie sie eine Hoffnung haben, die über diese Welt hinausgeht. Beides gibt es. Und beides ist Glaube. Ja? Jetzt kann man sich noch fragen, warum ist jetzt die Reihenfolge hier plötzlich vertauscht? Warum erst B und dann A? Eine Erklärung, die ich jetzt mal so mir überlegt habe, wäre die, zu sagen, es ist ja wichtig, wenn man in der Situation A ist, auch an B zu denken, wenn man in der Situation B ist, besonders auch an A zu denken. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation bin wie Abraham, also ich merke, in diesem Leben wird das nichts mehr, was auch immer. Und dann geht mein Blick halt über diese Welt hinaus und ich schaue auf das Jenseits. Dann ist es trotzdem wichtig, jetzt nicht so weltflüchtig zu werden, zu sagen, es ist mir alles egal, hier, ich würde hier eh alles nichts mehr, ich lebe ja für die Ewigkeit und dann alles so fahren zu lassen, das wäre dann nicht richtig. Dann ist es wichtig, daran zu denken, Gott ist trotzdem da, der Unsichtbare ist trotzdem da, im Hier und Jetzt. Und solange ich noch hier bin, habe ich auch eine Aufgabe. Und mit Gott kann ich sie auch wahrnehmen. Ja? Das ist dann wichtig, daran zu denken. Oder im anderen Fall, wenn man so gerade mit Gott irgendwas Großes erlebt hat, wo sich richtig was bewegt hat, was auch immer, ja? Dann ist ein bisschen die Gefahr, dass man denkt, oh, das ist jetzt hier das. Ich mache jetzt als nächstes noch jenes Projekt und dann das nächste Projekt und dann machen wir hier richtig was und bewegen was in dieser Welt und dann kommt die große Erweckung und dann ist es gut, dran zu denken, naja, pass mal auf, es kommen wahrscheinlich auch andere Zeiten und denk dran, es ist hier, das ist nicht alles, sondern unsere eigentliche Heimat ist hier nicht. Wir haben hier unsere Aufgaben, klar, wir machen das, was Gott uns aufträgt, das ist unsere Verantwortung, aber unsere eigentliche Heimat ist hier nicht. dann ist eben wichtig, an den Aspekt A zu denken. Nein, die eigentliche Heimat ist im Himmel. Also man braucht beides, man braucht diese Balance immer zwischen diesen beiden Aspekten. Was man also bei Abraham sieht, Hoffnung, die nach vorne schaut, und was man bei Mose sieht, das Sehen auf den Unsichtbaren sozusagen nach oben. Beides brauchen wir ausgewogen. Ja, und dann komme ich schon zum allerletzten Vers, zu dem Schluss in diesem Kapitel 11 hier. Interessanterweise legt der Schluss wieder mehr Betonung auf die Sache, die wir bei Abraham gesehen haben. Dass hier unsere Heimat nicht ist. Und da heißt es am Ende, Vers 39, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt wurde, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen, was besser ist als alles frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Das muss man ganz kurz erklären. Was er jetzt meint, ist eben, okay, die volle Erfüllung, die endgültige Erfüllung, wie es hier heißt, ist jenseits der Auferstehung. Und das konnten sie nicht erreichen, das konnten sie bis heute nicht erreichen, sozusagen, weil erst noch andere Dinge passieren mussten. Erst musste noch die Zeit des Christentums kommen, das ist das, wovon er hier redet, das Bessere im Hebräerbrief, das Christentum, erst musste diese Zeit noch kommen und erst wenn auch wir fertig sind mit unserer Zeit, wenn auch wir dann die Auferstehung erreicht haben, erst dann werden auch sie auferstehen. Alle zusammen dann am Ende. Also, das ist eben etwas, was sozusagen für alle Gläubigen aller Zeiten gilt. Die endgültige Erfüllung dessen, was Gott zugesagt hat, ist jenseits des Todes. Ist etwas Ewiges. Ist ja auch das Schöne, nicht, dass wir nicht nur so eine Zusage haben, die das Leben betrifft. Hast ein gutes Leben irgendwie, lass dir es gut gehen und dann ist alles vorbei. Sondern dass wir etwas haben, was darüber hinausgeht, was ewig ist. Ja, das, wonach der Mensch sucht, was er so dringend braucht. Und das sagt Gott uns zu. Und das erfasst der Glaube.